6. Februar 1968, Dienstag. In Westdeutschland gibt es einen Millionär, der zu gleicher Zeit ein Mitglied der Freien Demokraten und der Ostdeutschen Kommunisten war und durch Nachrichtenlieferung ein Loch in der Trennmauer durch Deutschland aufhalten wollte. Die New York Times sagt weiter, dass die militärische Abwehr der DDR ihn hochgehen ließ, weil er nur für den Staatssicherheitsdienst der DDR arbeiten wollte. In Warschau sollen geheime Verhandlungen gegen den Verfasser einer Operette verhandelt werden, weil er damit, nach einem Gesetz von 1946, falsche Nachrichten verbreitet habe. Lisbeth Krespel hatte schon schwer ertragen, was sie von ihrem Mann über den kommenden Krieg anhören musste. Im Herbst 1938 musste sie ansehen, dass er auch noch danach handelte. Sie konnte nun nicht mehr annehmen, dass er sie mit seinen Reden nur zur Rückkehr nach England hatte bewegen wollen. Sie sah, dass er sich nach ihrem Willen auf ein Bleiben in Deutschland einrichtete, aber für einen Krieg. Krespel fuhr einkaufen. Die eine Liste hatte er selber angefertigt. Obenan standen die Sachen aus Stahl, Eisen, Messing. Sägeblätter, alle Größen Nägel, Äxte, Feilen, Hobelblätter, Raspeln, Zwingen, Spaten, Beschläge für Möbel, für Türen, für Fenster. Dem folgten Treibriemen für die Maschinen, Benzin, Öl, Schmierfett. Er kaufte wahrhaftig einen Motor, der nicht auf Elektrizität lief, nahm ihn auseinander, verpackte die Teile in Ölpapier und trug alles in den Keller unter dem ehemaligen Wohnzimmer, hinter eine neu gezogene Wand, die nach einem Verschlag für Gerumpel aussah. Seine Käufe fielen in Jericho nicht auf, weil er die Vorräte in Lübeck, in Hamburg, in Schwerin besorgte, auch weil ein Tischlermeister elektrische Sicherung gleich in der 100er-Packung mitnehmen darf, wenn er mit einem ungünstigen Leitungsquerschnitt arbeiten muss. Lisbeth versuchte ihn aufzuhalten, weil so an Wirklichkeit zunahm, was er von den nächsten Jahren erwartete, und Krespel verwies auf die Alteisensammlung, die am 19. Oktober die letzten Brocken für die Aufrüstung aus den Häusern kratzen sollte. Krespel hatte wohl weislich eine Menge bereitgestellt, erheblich an Gewicht, geringfügig an Brauchbarkeit, und bewahrte die Quittung sorgfältig auf. Lisbeth wollte wenigstens zwei Petroleumlampen für unnötige Reserve halten, und Krespel sprach von der einen Bombe auf das Kraftwerk Lübeck-Herrenwiek, das Jericho mit Strom versorgte. Auch diese Arbeiten tat Krespel in einer geruhsamen, unbeirrbaren Art, so viel Zeit er auch darauf wenden musste. Und nicht einmal über Geschäftigkeit oder Aufgeregtheit konnte sie sich lustig machen. Noch härter tat sie sich mit ihrer eigenen Liste, die er von ihr verlangte. Damit sollte sie selber zugeben, dass der Stadt Jericho, ihrem Haus und Haushalt, ihrem eigenen Kind Zeiten bevorstanden, in denen es an Schuhwerk, Kleidung, ja Küchenmessern fehlen würde. Sie hatte einen solchen Widerwillen gegen das Unternehmen, dass Krespel ihr einen Abend lang abfragen musste, was sie unter seinen ärgerlichen Umständen brauchen würde, und sie fand sich erst bereit dazu, nachdem sie große Kartons mit Kerzen, Tabak, Sohlenleder in der Vorratskammer gefunden hatte. Sie klagte über Kopfschmerzen dabei, damit Krespel ein schlechtes Gewissen bekam, aber er gab sich nicht mit Leinen und Baumwolle zufrieden, sondern empfahl ihr obendrein Nähmaschinennadeln. Als sie selber einkaufen fuhr, kam sie oft vergnügt zurück aus Lübeck, aus Schwerin. Sie mochte gern schenken und oft fiel eine Schürze, ein Umschlagtuch ab für die Arbeitsdienstmädchen. Sie selber hatte Spaß an einer zierlichen Stickschere oder an einer Patent-Zitronenpresse, die sie nicht brauchen würde. Oft geriet sie in die Stimmung in der Zeit vor der Hochzeit, als Luise Papenbrock ihr die Aussteuer vervollständigte. Und wieder war sie beruhigt von den Auslagen in den Schaufenstern. Sie sah da keinen Mangel, keinen Krieg angekündigt. An den Sonntagen brachte der Lübecker Generalanzeiger 16 Seiten mit Anzeigen, da inserierten die Firmen Underberg, Mercedes Schreibmaschinen, Attica Zigaretten, echt türkische Tabake, Junker und Ruhrgasherde, Karstadt, Sekuritglas, allesamt, als könnten sie ihre Erzeugnisse nicht dringend genug loswerden, nicht dringend genug neue auf den Markt bringen. Vielleicht war es in der Tat nichts als ein ärgerlicher Irrtum von Krespel und harmlos genug, da er nur auf eine etwas übertriebene Vorratshaltung hinauslief. Krespel selber gab sich ja belustigt, wenn sie einen Hut anbrachte, den sie erst im nächsten Sommer würde tragen können. Krespel schien ja zu verstehen, dass sie ihm eine Nase drehte. Es gab andere Tage, Tage, an denen sie schon müde anfing. Dann mochte sie nicht in die Geschäfte, konnte eine halbe Stunde versitzen in der Bahnhofsgaststätte von Lübeck und ließ sich dann von den Einkäufen doch abhalten durch ein Filmplakat. Der Weg von der Kinokasse in den Saal war ihr sehr unbehaglich, noch das Warten im dürftigen Licht, aber die Kopfschmerzen verschwanden, sobald die Bilder zu laufen anfingen. Noch wenn sie abends in Jericho ankam, war sie benommen, unaufmerksam, aber doch erholt von den anderthalb Stunden Vergessens, von der Abwesenheit in einer Welt aus Spiel und Vortäuschung, ohne eine Spur von Crespals Krieg. Dies waren die Filme, die in der dritten Oktoberwoche 1938 in Lübeck liefen. Mazurka mit Pola Negri für Jugendliche ab 14 Jahren. Verwehte Spuren mit Christina Söderbaum, nicht jugendfrei. 13 Stühle mit Heinz Rühmann und Hans Moser, jugendfrei. Die kleine Sünderin mit Rudolf Platte und Paul Dahlke, nicht jugendfrei. Ein Mädchen geht an Land mit Elisabeth Flickenstedt. Die Dschungelprinzessin. Petermann ist dagegen mit Vita Benkow. Ich tanze nur für dich mit Clark Gable. Clark Gable und Coca-Cola gab es auch Tochter. Das hiesige? Wie deine Marias Trinktochter. Habe ich es als Kind getrunken? Gewiss, Tochter, auf dem Schüsselbuden in Lübeck und du mochtest es nicht. Und die Filme hast du dir angesehen, wie ich im ersten Jahr in New York? Wie du in New York, Tochter, zur Betäubung. Es war ein dummes Gefühl, aber solange es anhielt, war ich sicher. Solange war ich nicht zu finden, nicht einmal von mir selbst. Hast du mich mitgenommen? Manches Mal habe ich es versucht und dir doch etwas Gutes getan. Vergiss es nicht, Tochter. Nein. Sie erzählte Crespal von den Kinobesuchen der versäumten Zeit. Sie hätte sich einen Vorwurf von ihm gewünscht, nicht nur um ihm Ungerechtigkeit vorhalten zu können, auch als Hilfe gegen solche Pflichtvergessenheit, solche Fluchtversuche. Crespal gönnte ihr, was er für ihr Vergnügen hielt. Solange sie ihn glauben ließ, dass sie keine Geheimnisse vor ihm hatte, war er fast unbesorgt.